mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Herzlich willkommen zu einer Halbzeit mit Karnevals Altweiber Spezial. Mein Name ist Heiko Ostendorf.
Extrablatt, Altweiber Spezialausgabe.
Hela und Alaf nach München, Wolf. Guten Tag.
Hallöchen.
Hast du die Pappnase auf?
Ja, ich sitze hier in meinem Pippi Langstrumpf-Kostüm alleine und einsam auf dem Schrank und warte, bis ich abhebe. Kleine Onkel kommt und mich hinfortträgt.
Die Frage ist, hast du dir schon Kölsch aufgerissen?
Nee, natürlich nicht.
Wie wärst du normalerweise, oder nein, normalerweise ist jetzt als zweifacher Familienvater wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber sagen wir mal so, du warst ja auch durchaus zu Zeiten im Karneval aktiv, auch an Altweiber.
Absolut.
Hast du schöne Erinnerungen?
Absolut. Ja, sehr, sehr schöne. Sehr, sehr schöne. Ich war Römer, ich war eine stolze Römer. Ich war ein sehr erfolgreicher Pirat. Ich war ein Feuerwehrmann. Ich war vieles.
Ich war
Eishockeyspieler.
In Köln immer unterwegs, wenn dann?
In der Regel in Köln, ja. Also es gab viele Jahre, da gehörte das zum festen Jahreskalender mit dazu. Aber dieses Jahr wird mir die Entscheidung, oder in den letzten paar Jahren ist mir die Entscheidung schon jeweils abgenommen worden.
Ich habe gestern noch beim Winterspaziergang mit meiner Frau darüber gesprochen. Es ist so krass, weißt du. Letztes Jahr war ich tatsächlich auch nur, in Anführungszeichen, nur an Altweiber unterwegs, weil normalerweise früher war auch mal Programm von mittwochsabends bis dienstagsabends, also zu den
aber
wilden Zeiten.
Nur Altweiber kann auch reichen, ne?
Genau.
Für die komplette Session.
Absolut, gerade in unserem gehobenen Alter. Aber letztes Jahr bin ich wirklich von Frankfurt nach Köln früh morgens schon mit zig Jecken im Zug, die ja wirklich aus aller Herren Länder anreisen. Und da standest du noch Nase an Nase, der Schweiß und das Bier tropfte von der Decke. Wie es halt so ist an Karneval, und das ist ein Jahr her, ne? Und jetzt heute ist irgendwie Totentanz. Das ist wirklich.
Man kann sich das kaum vorstellen.
Ja.
Man kann sich's kaum vorstellen. Das ist aber dieses Jahr hätte ich nicht gekonnt. Letztes Jahr oder die letzten 2-3 Jahre konnte ich eigentlich schon nicht mehr. Und das hat zum einen natürlich wohne ich ja in München. Nachgewiesenermaßen. Und wenn du Kinder hast, musst du es dir dreimal überlegen. Und wenn du die Taktung hast, und das ist ja immer dann ein Februartermin, es ist in der Regel ein Donnerstag nach einem Champions League, nach einem Champions League Spieltag, also so zumindest ist es immer oder war es in den letzten Jahren terminiert. Und es ist ein Donnerstag nach der Champions League und es ist ein Donnerstag vor einem Bundesliga-Wochenende. Da wird es echt schwer. Also es ist echt schwer.
Aber das Schöne ist ja, dass hoffentlich auch wieder Zeiten kommen werden, wo es dann mit den Kindern großen Spaß machen wird.
Das stimmt.
Ja. Lustig, sich zu verkleiden. Und also freue ich mich zumindest drauf. Verkleidung, Karneval, das sind so die Sachen, glaube ich, die für Kinder dann auch irgendwann großartig sein werden.
Total. Also hier meine Große geht da auch steil.
auf die Karnevalslieder schon, oder was?
Ja, die geht auf die Karnevalslieder steil und verkleiden eigentlich am liebsten das ganze Jahr. Also, das ist ja hier eine Biene Maya, da eine kleine Spinne, da eine Prinzessin.
Ja, logisch. Also,
das ist, was Kostüme betrifft, stehen wir gut im Strumpf doch.
Vielleicht verkleidet sich Wolfuß ja nächstes Jahr als Karl-Heinz Rummenigge, um den Bogen zu spannen.
Ja. Und dann werde ich töbern. Ich werde gegen den Flugplan töbern.
Hast du es schon mal? Ich glaube, das war die beste Überleitung.
Für euren scheiß Flugplan seid ihr doch verantwortlich. Das hat mir gut gefallen.
Hat mir
gut gefallen. Ja.
Ich meine, du warst ja selber.
Die waren aufrichtig gepisst.
Das kann man so sagen. Also ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen ausnahmsweise.
Vom Bauchgefühl geleitet, also direkt in die Schlagzeilen mit Ausrufezeichen.
Also ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie sie mit Blaulicht und Eskorte zum Flughafen gedüst sind, im Flieger saßen, es wurden Häppchen gereicht und dann hob das Ding.
Die Stimmung, es war wirklich das erste Gläschen Champagner ging rum.
Genau.
Die Stimmung war in der maximalen Eskalationsstufe.
Karnevalslieder aus den Lautsprechern.
Einmal, eine Durchsage aus dem Cockpit. Einmal Schweigen.
Verzögert sich so um 7 bis 9 Stunden.
Im Falle eines Druckverlustes fallen Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Und du hast alles über dich ergehen lassen. Sie haben sich gefreut über ein 1-0 gegen die Hertha. Und dann hier ist nochmal ihr Kapitän. Ich habe ja gesagt, dass ich mich während des Reisefluges nochmal bei Ihnen melde. Jetzt melde ich mich schon etwas früher. Wie Sie merken, wir stehen immer noch am Boden und haben keine Starterlaubnis. Und dann ist Stimmung im Flieger. Wie, wir haben keine Starterlaubnis.
Thomas Müller beugt sich zu Robert Lewandowski. Ich glaube,
für die Spieler ist es gar nicht so schlimm.
Ja.
Die sitzen halt da und spielen Mario Kart, die kriegen im Grunde, oder kriegen wahrscheinlich überhaupt gar nicht mit.
Die Hälfte hat schon gepennt, ja.
Der eine pennt, der nächste guckt irgendeine Serie. Irgendeiner guckt Fußball Popelt aus sich Brasilien. In der Nase. Ja. Ja, guckt, ob nicht die NBA noch spielt. So, es sind alle sind mit sich selbst beschäftigt und dann kommt eben diese Durchsage und hinten die hohen Herren kotzen im Strahl. Was machen wir jetzt? Wir haben ja alles. Wir haben die Eskorte. Wir müssen erstmal die Kataris anrufen, dass man nicht kommt.
Den Scheich.
Das kriege ich schon
hin.
Warte mal ab. Wir müssen mal den Scheich anrufen. Der Scheich muss persönlich anrufen. Der Scheich muss beim BER anrufen. Dann stelle ich mir vor, wie die nach vorne ins Cockpit laufen und sagen, ich möchte sofort mit dem Tower sprechen.
So wird's gewesen sein, oder? Ja. Was glaubst du, wer, lass uns das Szenario mal durchspielen. Was glaubst du, also, das erste Handy, das Handy zückt, ist Kalle, tippe ich. Kalle guckt, sagt, kann doch nicht wahr sein. So, was machen wir da? Dann wird
Der Uli Hoeneß wird sagen, es hat Zeiten gegeben, da hätte ich einfach die Angela Merkel angerufen.
Da hätte ich selber geflogen, das Ding.
Da wäre es gegangen, ja. Dann werden Verantwortliche gesucht.
Der also Kalle BR geht sagt, ins Cockpit. Kalle langsam. Szene 3. Ja. Klappe.
Auftritt der Hirten.
Kalle marschiert ins Cockpit, sagt, ich möchte Kalle sofort Rummenigge, mit dem
Klammer
Tower
sprechen. Klammer auf, genervt, Klammer zu. Ich genau. möchte sofort mit dem Tower sprechen. Pilot, / Funker, nicken. Reichen, wortlos. Das Funkgerät.
Kalle Rummenigge
übernimmt das Funkgerät. Spricht mit dem Tower. Hallo, hier spricht Kalle Rummenigge. Das kann ja wohl nicht ernst sein. Wir haben eine Startgenehmigung für bis 0 Uhr. Dann Tower meldet sich. Wir, Victor Charlie, Taxi, Go. Herr Rummenigge, hier spricht der Tower des BR. Haben Sie mal auf die Uhr geguckt. Es ist 0 Uhr 2. Ja, es geht leider nicht. Wir haben ein Nachtflugverbot. Dann möchte ich sofort eine politische Instanz sprechen. Und zwar die höchste, die wir hier haben in Berlin.
Ja. Bringen Sie mir den Flughafen persönlich. Und dann 10
SMS von Angela Merkel. Warum textet mich Uli Hoeneß die ganze Zeit voll?
Wir Kalle, haben seit was Jahren keinen Kontakt. Habt ihr etwa wieder verloren? Was will der? Ja. Dann 10-Schnitt, Blick aus dem Fenster von Thomas Müller, wie ein Flieger landet zeitgleich. Das fand ich auch schön.
Genau. Ein Flieger landet. Thomas Müller
verwirrt zu
Corentin Tolisso, Klammer auf, verwirrt. Hä? Wir stehen ja immer noch.
In dem Moment wacht Manuel Neuer auf, Reihe 2, Platz B, wacht auf und sagt, sind wir schon gelandet?
Sind wir schon da? Das ging ja schnell. Genau. Guckt raus, Schnee treiben. Verwirrt.
Sagt,
irgendwas stimmt hier nicht.
Jerome, war das Wetter so vorhergesagt für Doha? Warte, ich schau mal kurz, Manu.
Boateng, Doppelpunkt, woher soll ich das wissen? Für Wetter sind hier andere zuständig, ja. Ja, so in der Richtung irgendwie ist es gelaufen.
Ungefähr so wird es gelaufen.
Und irgendwann sagen die, okay, dann bringt mir die härtesten Getränke, die hier rumstehen.
Nächste Frage.
Die sollen bloß nicht glauben, dass wir die Ersten sind, die hier das Flughafenhotel einweihen. Das machen wir nicht. Wir bleiben im Flieger sitzen.
Holt alle Getränke, die der Flughafen zur Verfügung hat und schafft sie sofort.
Der Pilot steigt aus, kommt vorne aus seinem Kabinchen, baut den Grill auf und sagt, Freunde, jetzt machen wir eine große Barbecue-Party. Es gibt Flaschenbier und frisch gegrilltes. Der Chef macht's persönlich. Ja.
Ich glaube sogar, vielleicht haben sie kurzzeitig das Rauchverbot wieder aufgehoben.
Glaube ich auch. Glaube ich auch. In diesem Flieger war alles möglich.
In den letzten vier Reihen durfte wie früher wieder geraucht werden. Die Aschenbecher wurden wieder anmontiert. Ja, es wird dann hoch zu und her gegangen sein, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Ja, das Problem, ich kann das total verstehen, man ist einfach sauer. Ja, ich habe das auch schon erlebt.
Du wärst auch sauer, Wolf.
Natürlich, weil es ist ja, für jeden ist es total schlimm und scheiße, weil es dir einfach deinen Plan zerschießt, den du hast. Und da ist jetzt eine Delegation einfach von 50, 60 Leuten, die sind einfach brutal angepisst, also insbesondere die, die fürs Organisatorische zuständig sind, weil die den kompletten Zeitplan umlegen müssen. Und dann hast du da eine Delegation, wo der eine gibt um 8 das erste Interview, der nächste hat um 8.30 Uhr die nächste Schalte, aber 8.30 Uhr Schalte am Arsch, ne? Weil wir noch nicht wissen, wo wir da sind. Wir sind mal nach Donetsk geflogen, wo Borussia Dortmund dort gespielt hat. Da sind wir am Münchner Flughafen, wollten wir los und unsere Möhre wurde dreimal enteist. Wir mussten dann jeweils immer warten, bis die Startbahn freigeräumt war. Es gab eine Start- und eine Landebahn, das heißt, es verzögerte sich und dadurch, dass so starker Schneefall war, mussten wir dreimal enteisen. Ja, so, und dann kam irgendwann die Durchsage aus dem Cockpit, jetzt ist unsere Zeit überschritten, jetzt muss die Crew wechseln, es wird weitere 2 Stunden dauern. Und wir waren in Donetsk eigentlich durchgetaktet bis ins Dort hinaus. Und es fiel quasi alles aus. Und das haben dann Menschen im Flieger, und das ist ja dann in so einem Flieger, wo dann Normalsterbliche sitzen, die hatten ja dem Vernehmen nach den Flieger für sich,
ja.
Wo dann viele, viele Normalsterbliche sitzen, spielen sich ja dann spektakuläre Szenen aus. Da haben halt Menschen haben da Picknick gemacht. Da war ein Dampf in dem Flieger, das kannst du dir nicht vorstellen. Vor uns hat einer die 3-Meter-Salami ausgepackt. Das war aber schlimmste Pferdewurst aus der Ostukraine. Da haben die Scheiben beschlagen. Da hast du keine Fragen mehr. Dann wurde wirklich Bergkäse wurde ausgepackt. Das war unfassbar. Das war ein einziger Sketch. Aber halt über Stunden. Und du hast halt keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert, bis da mal ein Flieger hochgeht. Also vor allen Dingen, bis deiner hochgeht. Ja. Dann kommt auf einmal die neue Crew. Dann stand noch zur Disposition, ob wir das Flugzeug wechseln müssen. Da sitzt du 6 Stunden auf engstem Raum in der Maschine und hast keine Ahnung, wann es weitergeht. Du wirst immer so im Halbstundentakt oder Stundentakt wirst du vertröstet. Dass du da maximal angepisst bist, kann ich total nachvollziehen.
Absolut.
Aber irgendwann muss halt die Erkenntnis stehen, das hat jeder schon erlebt, der viel fliegt. Und es lässt sich gerade auch zu dieser Jahreszeit einfach nicht vermeiden, dass es so kommt. Und dass es dann die Bayern trifft, zeigt, das sind auch nur Menschen.
Das ist ja eigentlich das Schöne.
Und ob sich da jetzt einer, eigentlich ist die Nachricht eine gute. Ja.
Genau. Absolut.
Nur du brauchst halt ein bisschen, um das insbesondere als Betroffener zu erkennen.
Ja, und dann und deshalb, genau.
Also wäre jetzt mit etwas Abstand und etwas Ruhe, hätte man da auch ganz entspannt mit umgehen können und hätte halt sagen können, komm, wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wir haben eine tolle Skatrunde zusammen gehabt. Schafkopf gespielt, super. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe, weiß ich nicht, 20.000 Euro verloren gegen Thomas Müller. Er ist als ganz reicher Mann aus diesem Flugzeug irgend sowas. Ja. Also wäre auch okay gewesen.
Ja, es ist.
Aber ich kann diese Angepisstheit kann ich nachvollziehen. Aber das Echo war sehr vorhersehbar.
Das Echo war vorhersehbar. Aber das Ding ist ja, was daraus entstanden ist innerhalb dieser Woche, ne, überhaupt, also jetzt mal der Flug war ja sozusagen der Stein des Anstoßes für ganz, ganz viele Diskussionen wieder um Sonderrechte von Fußballern, um Aussagen, klar, um arrogante Aussagen, um Rummenigge hat jetzt nochmal nachgelegt, hat in einem Interview mit Sport1 gesagt, er fände es eine gute Idee, wenn Spieler geimpft werden, weil sie als Vorbild gelten könnten, damit sich auch andere Leute impfen lassen. Eine Riesendebatte losgetreten, damit können wir gleich noch drüber sprechen. Was ich sagen will ist, was dann diese 3 Minuten am Ende ausgelöst haben, ne? Im Nachgang, das war unfassbar. Das war ja wirklich wieder eine Woche, wo der Dampf auf dem Kessel war, ohne Ende.
Ja.
Also ich bin bei dir. Ich kann auch die Angepisstheit total nachvollziehen. Ich bin ebenfalls bei dir zu sagen, eigentlich ist eine gute Nachricht, dass auch der FC Bayern dann halt keinerlei Sonderrechte genießt, sondern wie jeder andere dann halt auch
Mal miterlebt.
Das mal miterlebt,
genau. Es passiert ja mal. Also
es geht in 99,9% der Fälle geht bei denen alles glatt. Ne? Das ist alles organisiert, durchgetaktet.
Genau so ist es.
Und jetzt passiert es halt auch mal. Und ich glaube, dass die Spieler da wirklich am entspanntesten sind und sagen, ich meine, die haben wirklich da, wer das schon mal gesehen hat, durchgelaufen ist, ich weiß nicht, ob du schon mal den Luxus hattest oder dir gegönnt hast, in der ersten Klasse zu fliegen. Du bist ja auch relativ groß. Das ist ja entspannt, ne? Da bist du ja jetzt wirklich nicht irgendwie eingeengt und eingepfercht.
Nein,
und kannst dich nicht bewegen.
Da kannst du auch ein paar Stunden dich aufhalten. Genau. Und da gibt's dann hinten eine Bar und du hast auch Vergnügungsmöglichkeiten. Das ist
eine Hüpfburg.
Ja. Du hast eine Hüpfburg, da ist eine Rutsche.
Ein Pool.
Ja, die bauen einen Pool auf. Ja.
Tennisplatz. Also, alles, was du brauchst. Ja,
alles, was du brauchst. Das hält man aus. Das hält man aus, ohne den Verstand zu verlieren.
Genau.
Es sorgt nur für Puls bei denjenigen, die das Programm organisieren, weil die alles umwerfen. Die
Katrin
rufen
Krüger
beim Scheich an und sagen,
Stelle,
pass auf,
ne?
Pass auf, lieber Scheich, wir kommen nicht. Also wir kommen nicht gar nicht, sondern nicht in 6 Stunden.
Dann hat der Scheich auch erstmal Puls.
Also, und dann ruft natürlich der Scheich an. So, und macht da auch nochmal Zinnober.
Kalle, und was bildet ihr euch eigentlich ein?
Da hast du das Land Brandenburg nicht und die Flugsicherung nicht im Griff. Ja, es tut mir leid, das auch. Vielleicht kannst du mal probieren, ja.
Scheich.
Ja. Und dann werden halt Fernsehtermine, Interviewtermine verschoben und es wird ein Bus anders organisiert und das Hotel wird anders organisiert.
Training.
Und zip und zap. Und Ende vom Lied ist, dass sie ihr Halbfinale 2-0 gewinnen und wir nehmen ja auf vor dem Finale. Aber ich sage jetzt einfach mal, sie schlagen Tigris und holen das 6-Tuppel. Und dann ist es einfach eine schöne Episode.
Ja, und sowas schweißt, kann auch zusammenschweißen dann, im Übrigen, ne?
Wo man auch drüber, ja, ob das dann zusammenschweißt, weiß ich nicht, aber das ist immer das Einfachste. Das hat wahnsinnig viel für den Teamgeist bewirkt. Da wurde der Geist für die Champions League Verteidigung. Da kommen wir dann, also für die Verteidigung des Champions League.
Warte mal ab, Wolf. Das wird,
da kommen wir dann vielleicht
im Mai nochmal
drauf. Keiner.
In Rückblick.
Ja, natürlich. Ich hab's mal auf Wiedervorlage.
Ich schwör's dir jetzt schon. Ich muss noch überlegen, wer es sagt.
Man darf's nicht so groß machen. Ich hätte wahrscheinlich im Rahmen dieses Podcasts von dieser Reise berichtet. Wir hätten uns beide herzhaft den Arsch abgelacht und dann wäre es auch okay gewesen. Der ein oder andere draußen hätte vielleicht gedacht, hat er den Verstand verloren? Wie kann er sich denn darüber aufregen? Der soll froh sein, dass er dahin fliegen darf. Also es wird dann auch ein bisschen mehr draus gemacht als war. Die Bayern waren aufrichtig gepisst, Karl Rummenigge und Uli Hoeneß vorneweg. Und ich glaube, sie hätten ihre Worte anders gewählt, wenn sie gewusst hätten, was auf sie zukommt.
Ich finde, wir können das Thema abschließen mit einer ganz wichtigen Frage noch. Glaubst du, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß haben den Scheich unter Scheich gespeichert im Handy? Also steht der unter,
ich glaube,
unter
ich
S?
Glaube, Ich glaube, S. Vielleicht S. haben sie auch nur S-Punkt.
Ja, aber es gibt ja, meinst du, die haben ja wahrscheinlich...
Man weiß ja nie, in welche Hände dieses Telefongerät.
Richtig, richtig, gerade heutzutage. S-Punkt.
Das könnte jeder sein. Ja.
Muss man aufpassen. Gerade wenn man dann bei Clubhouse auch aktiv werden will. Ich habe beide noch nicht gesehen, aber da müssen sie ja ihr Telefon, ihre Kontakte preisgeben. Da ist es dann, sag ich mal, weniger auffällig, wenn der S-Punkt steht, als wenn da steht Scheich oder unter Umständen unter D, der Scheich.
Der Scheich,
ja. Ja, schön. Würde mich interessieren. Also sollte ich einen der beiden Protagonisten oder du nochmal zum Interview bekommen, werden wir diese Frage
mit
reinnehmen. Oder?
Das mache ich. Ja.
Und
mache ich.
Ja, ich muss überlegen, wie ich es gemacht hätte. Also ich hätte ihn auf jeden Fall unter D, der Scheich. Aber vielleicht
der auch, Scheich, ja.
Weil ich nicht viel andere Scheichs noch drin habe. Das ist ja auch eine Frage, wie viel Scheichs... du sollst keinen Scheich neben dir haben.
Aber wenn du viele Scheichs kennst, ist S.1. Dann musst du sie halt irgendwie kategorisieren.
Und meinst du, dann weißt du noch irgendwie nach 6 Monaten, wer S7 ist?
Ja, ich glaube schon. Jetzt wird's albern.
Ja, jetzt wird's aber wirklich. Wir schweifen ab. Ich muss auch erst nochmal wieder ein Fazit ziehen der letzten Woche, Wolf. Viel ist übertrieben, aber wir haben viel Lob bekommen, überraschenderweise. Ich habe aber auch Kritik bekommen und das möchte ich wie immer auch weitergeben. Und auch, ich nehme das ja an, denn? Wie du weißt. Dass ich dich nicht ausreden lasse.
Das ist ja bekannt.
Es ist die letzte Folge wurde überschwänglich gefeiert und unter anderem schrieb aber ein treuer Hörer, einen Mini-Kritikpunkt hätte er. Es würde ihm auffallen, dass der Heiko den Wolf nicht ausreden lassen hat und da könnte ich vielleicht dran arbeiten. Das tue ich hiermit. Also ich werde versuchen, dich öfter ausreden zu lassen, Wolf. Das Problem ist, das ist so ein bisschen der Kalli-Effekt. Darf ich jetzt mal einmal nach da draußen weitergehen? Wenn man Wolf einmal reden lässt und nicht unterbricht, dann kann sein, dass das 45 Minuten einfach...
Das ist ja Quatsch. Das ist der Kalli-Effekt, du Arschloch.
Nein, ich gelobe Besserung tatsächlich. Ich gelobe Besserung. Ja. Wolf, lass uns über die...
So monologisiere ich nicht. Das muss man ehrlich sagen. Ich lasse immer Platz für eigene Notizen.
Wolf Fuß in Klammern verwirrt.
Verärgert.
Ja. Lass uns über die wirklich wichtigen Dinge reden des Lebens. Um bei Uli Hoeneß vielleicht noch einmal zu bleiben. Er wurde als DFB-Präsident ins Gespräch gebracht in dieser Woche. Felix Magath hat sich geäußert und hat diesen Vorschlag gemacht. Ich muss sagen, im ersten Moment habe ich gelacht, dann habe ich drüber nachgedacht, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht so, eigentlich wäre es großartig. Also
ja.
ein Mann mit seinem, ich sag mal, angefangen Netzwerk über Durchsetzungsvermögen, über Erfahrung. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich auch. Ich auch.
Dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Kürzen wir es ab.
Nee, klar, total. Ich kann es mir total gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob man mit der vor allen Dingen jüngeren Geschichte sich das vorstellen kann, aber grundsätzlich ist er einer der, oder in den letzten Jahren vielleicht der, wenn man die letzten, weiß ich, 20, 30 Jahre nimmt, der wichtigste Sportmanager oder Fußballmanager, Manager im deutschen Fußball gewesen. Und ein zentraler Macher. Was willst du mehr haben auf der Position? Ja. Also über Kompetenz braucht man nicht zu sprechen. Ich glaube, dass seine Kontakte gut sind. Es ist sein Ansehen ist nach wie vor gut in der Branche. Ich weiß nicht, ob sich der DFB möglicherweise angreifbar macht aufgrund der Justizgeschichte, die es gab.
Ja, und Uli Hoeneß natürlich auch. Also Frage ist, er wird sich ja auch, wird sich ja wahrscheinlich niemals antun, aber ich fand einfach nur den Gedanken charmant, deswegen.
Ich bin nicht sicher, ob das ein, also grundsätzlich ja, ich bin aber auch nicht sicher, ob er für so einen Verband gebaut ist. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Verbandsarbeit oder Verbandspräsident, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also nicht alleine und ausschließlich unter ökonomischen Gesichtspunkten zu entscheiden, beispielsweise. Da kannst du dann halt auch mit Bauchgefühl oder mit spontanen Aussagen einfach gerade in der Öffentlichkeit oder für eine breite
viele verprellen, ne?
Ja, bisschen was zerdeppern.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht. Was, wo hat das denn gesagt, der Felix Magath?
Ich glaube also auch.
Wie kam der denn da drauf?
Ich glaube
im Rahmen eines Podcasts.
Ja, richtig. Im Rahmen eines Podcasts und.
Phrasenmäher, oder? War das dann?
Ich glaube, es war Phrasenmäher. Ja.
Ja, okay.
Und ja. Also er hat ja mehrere. Wie wenn Felix Magath spricht, hat er ja meist viele Verbesserungsvorschläge in der Tasche in sämtlichen Interviews. Wer wegen?
Aber was ist denn mit Felix Magath als DFB-Präsident?
Ja. Also sagen wir mal so, es würde nicht angenehmer werden für die Mitarbeiter dort. Frühsport, morgens um 6, ne? Geht's erstmal.
Die sind ja fit auf der Geschäftsstelle dann. Das ist so viel ist mal sicher.
Da kannst du die Uhr nachstellen. Reden wir weiter, Wolf, über eins unserer Lieblingsthemen der letzten Wochen und Monate jetzt mittlerweile fast
Derby.
Schon.
Derby Gladbach.
Derby Gladbach, Rose,
das meintest du
BVB, ja, genau. Ja. Also alles, ja, es geht ja alles einher. Also nach dem verlorenen Derby der Borussia hat's ja durchaus hat sich die Diskussion um Marco Rose im Umfeld des Vereins und auch intern sehr sehr verschärft. Also ihm wurde von Fanseite vorgeworfen, er hätte das Derby abgeschenkt, weil der 6-7 Spieler nenn's geschont hat, auf die Bank gesetzt hat, weil er rotiert hat, vielleicht zu viel rotiert hat, nach dem Motto, der ist ja ohnehin schon beim BVB in Gedanken und so weiter und so fort. Jetzt treffen sie im Pokal-Viertelfinale auch noch aufeinander.
Sind Geschichten, wie sie nur der Fußball
schreibt. Oder? Im Namen der Rose. Ist das wirklich der Titel hat selten so gut gepasst.
Rose.
Ja. Vielleicht sollten wir das Pferd mal wirklich von der anderen Seite aufzäumen. Also, dass du sagst, also wir haben ja viel darüber gesprochen, ob es aus Roses Sicht Sinn macht, zum BVB zu gehen, ne? Ob das überhaupt ein Fortschritt ist, ob er nicht in Gladbach an der besseren Stelle ist. Wir können beide nicht in die Glaskugel schauen, doch können wir schon, aber schon aufgewiesen.
Wir können nur nichts sehen,
es ist beschlagen, es ist vereist aktuell. Nein, aber wir wissen nicht, ob Gladbach am Ende in der Champions League landet, ob Dortmund überhaupt in der Champions League landet. Also das klammern wir jetzt mal alles aus. Was mich interessieren würde, und das haben wir bisher noch nicht so richtig diskutiert, ist, wie siehst du es bezüglich der Kommunikation? Also sagen wir mal, ich glaube, die Groschen sind ja schon gefallen im Hintergrund. Da sind wir uns einig, sei es in die eine oder in die andere Richtung. Wenn Rose bleiben würde, hätte man es wahrscheinlich schon kommuniziert. Also gehen alle davon aus, alle Gelehrten, dass er geht. Wann wäre ein...
Ja, ist es so, ist es zwangsläufig so. Also den kausalen Zusammenhang sehe ich ehrlich gesagt noch nicht.
Also du glaubst, es ist noch nicht entschieden möglicherweise. Aber
Ich glaube, dass es noch nicht entschieden ist. Also ich glaube, dass es eine lose Anfrage gab und dass er zumindest darauf rumdenkt. Und dann denkt man drauf rum. Und ich glaube, dass das Derby oder die Maximalrotation ganz sicher nichts damit zu tun hat, dass er hinter Gladbach schon einen Haken gemacht hat. Also ganz im Gegenteil. Dafür gibt es noch viel zu viel zu erreichen, auch für ihn persönlich. Ich glaube, dass er unterschätzt hat, welche Wucht dieses Derby hat. Und das hat damit zu tun, dass einfach keine Zuschauer da sind. Also ich unterstelle, wenn da jetzt 50.000 gesessen hätten, dann hätte er nicht auf 6 Feldspielerpositionen rotiert. Es war für mich zum Teil nachvollziehbar, was er vorhatte. Es ging jetzt nicht darum, irgendwelche Leute zu schonen, sondern es ging darum, Leuten zur Spielpraxis zu verhelfen, die im Verlaufe des Februars und im Verlaufe des März noch wichtig wären.
In den ganzen englischen Wochen, die anstehen, ne? Mit Champions League.
Richtig, und, richtig. Dass er einfach Leute hat, die ein paar Kilometer auf dem Tacho haben und dann nicht ins kalte Wasser geworfen werden. Ich hatte ja schon eingangs der Übertragung die Frage gestellt, ob Köln der richtige Gegner dafür ist. Also, dass er logischerweise ein Stück weit mit dem Feuer spielt, weil er sich angreifbar macht. Und er hat es ja auch selbst so gesehen.
Mhm. Aber ist ja nicht doof, weiß er ja. Letztlich
war es jetzt aus seiner Sicht alternativlos, weil er wollte natürlich dieses Derby trotzdem gewinnen. Wollte aber gleichzeitig dafür sorgen, dass halt Leute wie Wendt, wie Janschke, wie Hermann, auch wie Wolf, dass die Kilometer auf die Uhr bekommen. Um sie dann zur Verfügung zu haben, wenn es gegen Manchester City geht oder Ende Februar gegen Leipzig. Wir werden sehen, oder Leverkusen dann Anfang März. Also die Spiele würde ich abwarten und würde dann gucken, ob der Plan aufgegangen ist. Fürs Derby ist der Plan ganz sicher nicht aufgegangen. Wobei man eben auch sagen muss, dass der 1. FC Köln einfach ein vernünftiges Spiel gemacht hat.
Ja, würde ich unterschreiben. Also
jetzt nicht überragend, aber die standen hinten stabil. Weil das war ja eigentlich ein klassisches 0-0. Das war kein gutes Fußballspiel. Mhm. Und das war ja eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Das war die Expected Goals Statistik nach 45 Minuten lautete 0,4 zu 0,1.
Ja, da hast du herzhaft gelacht, also, ne?
Das war ein 0-0, wie es im Buch stand. Und da, im Prinzip war das auch das, was wir 45 Minuten lang gesehen haben. Ein 0-0 mit zwei Toren. Ja.
Ja. Am Ende ist die Frage, also, ist ja egal, ob es jetzt schon entschieden ist oder noch nicht. Es muss ja irgendwann eine Entscheidung geben und die musst du irgendwann auch kommunizieren, in welche Richtung auch immer. Jetzt steht dieses Pokal-Viertelfinale an, was die Sache, glaube ich, nicht leichter macht für alle Beteiligten. Grundsätzlich würde ich, das hat Max Eberl ja auch schon nach seiner Rückkehr jetzt gesagt, also er möchte schon auch zeitnah eine Entscheidung haben von seinem Trainer oder wünscht sich zeitnah eine Entscheidung. Natürlich muss er parallel, auch darüber haben wir schon gesprochen, ja auch schon Gespräche führen, möglicherweise mit anderen Kandidaten für die Nachfolge, falls es denn so kommt.
Ja.
Aber wie würdest du es jetzt, weil wir kommen gleich noch zum Thema Kommunikation bei einem anderen Verein, was glaubst du, was ist die schlauste Kommunikationsstrategie in so einem Fall? Immer offenes Visier, zack, raus damit, sobald es entschieden ist? Oder weil es wirkt halt sowieso
mal. Kann man so pauschal nicht sagen. Kann man so pauschal nicht sagen. Also mal ist es hängt davon ab, wie eng und wie gefestigt das Gebilde ist, das du im Verein hast. Also insbesondere zwischen Mannschaft und Trainer. Ob die Mannschaft die Schwäche des Trainers in dem Moment diese Flanke aufzumachen ausnutzen würde oder nicht. Ich habe in Gladbach ehrlich gesagt nicht den Eindruck. Also deshalb glaube ich, kann man in Gladbach sehr, sehr offen kommunizieren. Weil die Mannschaft extrem leistungsbereit ist und einfach noch zu viel rumliegt. Es gibt noch zu viel zu erreichen. Also die können in diesem Jahr DFB-Pokalsieger werden. Ja, die können in diesem Jahr wieder unter die ersten vier kommen. Das geht ja nach wie vor.
Du bist noch im Champions League mit dabei.
Die haben in der Champions League haben die ein Bonusspiel gegen die im Moment wahrscheinlich stärkste Mannschaft in Europa, Manchester City. Aber auch da sind sie nicht chancenlos. Und da hat jeder Einzelne die Chance, sich auf allerhöchstem Niveau zu präsentieren. Und letztlich spielen die ja, und das gilt für Trainer und einzelne Spieler, die spielen ja auch auf eigenen Deckel. Ja. Und vielleicht noch ein Punkt, was Derby betrifft. Er hat mit Janschke und mit Stindl und auch mit Hermann einfach drei Leute drin, die wissen, was dieses Derby bedeutet. Mhm. Also ich fand das eine tolle Schlagzeile vom Gladbacher Fanprojekt, zu sagen, mit dem Derby spielt man nicht. Aber wenn keine Zuschauer da sind, brauchst du natürlich auch Leute in der Truppe, die wissen, was Derby bedeutet. Also aus eigenem Erleben und weil sie das Umfeld halt schon sehr lange kennen.
Der Ansatz ist vollkommen richtig.
Der Ansatz war nicht, Entschuldigung, der Ansatz war nicht verkehrt.
Ja, die Idee ist zumindest nachvollziehbar, finde ich auch.
Absolut, also, absolut, fand ich auch. Ich glaube, er hätte sich mit wirklich Volllast im Stadion, hätte sich, glaube ich, diese sechs Wechsel verkniffen. Und dann wäre es halt Also Sommer sowieso. Aber dann hätte er gesagt, komm, dann nur Janschke. Nichtsdestotrotz stand da natürlich eine Mannschaft von Borussia Mönchengladbach auf dem Platz, das darf man nicht vergessen, die zumindest mal individuell der Kölner Truppe überlegen war. Auch also auch diese Mannschaft hätte es ziehen können. Ja. Also eigentlich hätte es eigentlich ziehen müssen, jetzt unter fußballlogischen Gesichtspunkten.
Ja, da sind wir dann gleich wieder bei möglicherweise Roses nächstem Club. Die Bilanz unter Edin Terzic ist mittlerweile, ich will nicht sagen verheerend, aber bedenklich zumindest.
Ich rücke komplett davon ab zu sagen, ich bringe das in irgendeine Verbindung mit dem Trainer.
Ja, bin ich bei dir.
Vielleicht muss man irgendwann mal
in Dortmund die Mannschaft hinterfragen. Das Thema
hatten richtig, wir auch schon mal. Richtig. Ja. Und muss im Nachhinein sagen, Mensch, da hat der Favre offenbar doch mehr geleistet. Wir haben das ja in dem Podcast, ich sage das in aller Bescheidenheit, immer wieder erwähnt, auch die Leistung von Favre hervorgehoben. Das muss man vielleicht im Nachhinein noch mal ein bisschen deutlicher tun.
Finde ich
also,
auch.
Also, dass er es dann immer wieder geschafft hat, ein schwieriges Gefüge auf Spur zu bringen. Dass es unmöglich ist, offensichtlich mit diesem Gefüge um die Meisterschaft zu spielen. Aber dass er ja immer unter die ersten, er ist immer Zweiter geworden.
Und jetzt hast du natürlich ein ganz anderes Problem, ne? Weil wenn du wirklich nicht unter die ersten vier kommen solltest, was jetzt aktuell wirklich durchaus passieren kann, also ich glaube zwar, die Möglichkeit ist, da ist noch nichts gelaufen, die ist ja noch immer da und die Mannschaft ist auch immer noch stark genug. Nur diesen Satz hört man oft. Ne? Die Mannschaft ist eigentlich viel zu gut und ne, das ja. Schalke lässt ja. grüßen. Und aktuell hat die Mannschaft, und zwar nicht gerade seit 2-3 Wochen, sondern eben auch schon unter Favre, und das setzt sich jetzt fort, offenbar ein Problem im Gefüge und auch ein Problem möglicherweise in der Hierarchie, sage ich mal, möglicherweise. Wie auch immer, jedenfalls ist es so, dass der BVB, wenn er nicht Vierter wird, natürlich Gefahr läuft, deutlich mehr Spieler abgeben zu müssen, als er eigentlich vorhatte. Ne? Das ist also die,
ja.
Also die Gefahr ist natürlich da.
Es muss ja sowieso, glaube ich, im Sommer, sie werden das sehr genau analysieren und werden wahrscheinlich auch zu der Erkenntnis kommen, dass die Zusammenstellung der Mannschaft nicht optimal ist. Dass du vielleicht zu viele Youngster hast, von denen du zu viel erwartest, die aber gleichzeitig Borussia Dortmund nur als Durchgangsstation sehen. Als Sprungbrett für die ganz großen Clubs.
Wenn ich dich jetzt wirklich einmal offiziell unterbrechen darf.
Bitte.
Vielleicht mache ich es demnächst mal so mit so einem... Hört man das?
Ja.
Mit so einer Glocke.
Wenn du dir deine Flasche Pilz aufmachst,
du meinst, dass man nochmal die komplette Clubphilosophie eigentlich hinterfragen.
Ja, aber also man muss es ein Stück weit überdenken. Weil, also jetzt ausschließlich darauf zu setzen, dass du 17-Jährige hast, die du für teures Geld holst, oder 18-Jährige, die du für teures Geld holst, die sich dann sofort mit dem Club identifizieren und sagen, ja, das ist der Club, mit dem will ich Titel gewinnen. Das wirst du nicht schaffen. Das wird nicht gelingen. Das liegt in der Natur der Sache. Weil Borussia Dortmund ist für Sancho, Haaland, Bellingham Durchgangsstation. Also das ist das Sprungbrett und die wissen ja im Grunde schon, es ist eine Frage der Zeit. Dauert es ein Jahr, dauert es zwei Jahre, dann kommt ein Riesenklub und ein Riesenvertrag.
Aber das ist doch auch nicht neu, finde ich, weil das hatten sie schon.
Nein, das ist nicht neu. Deshalb sage ich nur, gilt es halt einfach zu überdenken. Und wenn du aber Jahr für Jahr Zweiter wirst und machst es dann an einer Serie von vier Spielen in Folge ohne Sieg fest, die es dann gab zwischen Weihnachten und Neujahr beispielsweise, und reduzierst es darauf, dann erkennst du es nicht. Aber jetzt erkennst du es. Das Problem an der Sache ist, wenn du es jetzt nicht schaffst, unter die ersten vier zu kommen, und du hast ja gesagt, es ist durchaus möglich, das liegt zum einen am Dortmund, es liegt aber zum anderen auch an der Konkurrenz. Ja. Leipzig ist stark, Leverkusen ist stark,
Wolfsburg.
Frankfurt ist voll auf der Welle, Wolfsburg auch. Also das wird nicht so leicht, oder es ist nicht so leicht,
Gladbach unter die ersten will vier da auch noch rein.
Das heißt, es kann, Gladbach ist auch nicht weit weg. Jetzt, wenn Köln zu einer Siegesserie ansetzt,
Schalke.
Spaß beiseite, aber das kann dazu führen, dass die nicht unter die ersten vier kommen. Und dann müssen sie sich sowieso über ganz andere Sachen unterhalten. Also die Philosophie in diesem hochpreisigeren Segment zu verändern, ist eher möglich, als wenn du durch die europäische Peripherie tingelst dann in der Europa League und sehr, sehr weit kommen musst, um auch nur annähernd auf den finanziellen Schnitt zu kommen. Das ist echt nicht ganz einfach. Das ist wirklich nicht ganz einfach, was da jetzt im Moment passiert.
Ja, und dann dazu kommt, du musst einen neuen Trainer installieren, ne? Also dass sie mit Terzic.
Klar, du holst einen neuen Trainer, ja. du musst den möglicherweise ablösen, du musst dann ganz sicher jetzt schon die Spieler verkaufen. Vielleicht kannst du dann auch gar nicht warten, bis das absolute Hochpreisangebot kommt für einen wie Sancho. Also keine 120, sondern vielleicht nur 80. Also nur in An- und Abführung. Haaland wird sich ganz sicher überlegen, was passiert.
Wenn der nicht Champions League spielt, absolut.
Klar, Bellingham ist auch so einer. Aber ich glaube, dass da in Dortmund hinter den Kulissen gerade relativ viel passiert in der Richtung, wo es einfach um die Zusammenstellung des Kaders geht.
Ja, ich find's witzig, weil irgendwie gefühlt ist das schon mal passiert vor einigen Jahren, ne? Als sie den Cut gemacht haben, zu sagen, so, wir müssen jetzt hier mal feucht durchwischen und
du vergleichst entschuldige, jetzt muss ich mal dazwischen klatschen. Ja. Du vergleichst ja immer Dortmund mit der Hochzeit unter Klopp. Und die Hochzeit unter Klopp zeigt
wer tut
sich
das?
Insbesondere, bitte?
Wer, meinst also, du jetzt ich im Speziellen oder
die,
Mann?
Nee, nicht du, ja. Mann. Ja. Ja. Also die Fallhöhe ist ja nach wie vor die von Jürgen Klopp gesetzte Latte. Mhm. 2011, 2012. Und die Erinnerung daran ist ja warm, nach wie vor in Dortmund. Und ist ja allgegenwärtig. Und du hattest in diesen zwei Jahren, hattest du eine Mannschaft zusammen, wo jeder Spieler bereit war, inklusive Trainer, alles für Borussia Dortmund zu geben. Das heißt, da war ja kein Spieler dabei, der mit irgendwie Kalkül da zu Werke gegangen ist.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Irgendwann zu einem größeren Club zu schaffen, sondern für alle, die da waren, war Borussia Dortmund in dem Moment State of the Art. Das gilt für Trainer und gilt für jeden einzelnen Spieler.
Ja, weil das, weißt du, was der große Unterschied war?
Ganz kurz. Ja. Und das hast du. Im Moment hast du es nicht mehr. Weil für die 4, 5 besten Individualisten, die Borussia Dortmund hat, ist der BVB eine Durchgangsstation zum nächst höheren Club. Also es geht über die individuellen Qualitäten, weiß jeder Bescheid. Und es ist jedem klar, wie gut diese Jungs sind. Das heißt, das Einzige, was sie jetzt brauchen und was sie in Dortmund auch kriegen, ist Kilometer auf dem Tacho auf einem hohen Niveau. Das geht mal in Champions League Achtelfinale, das geht vielleicht mal in Viertelfinale, das geht in Deutschland in die Nähe der ersten vier und das ist es. Also die müssen im Prinzip, die nutzen Dortmund, um 1, 2, 3 Jahre zu überbrücken, um dann zu einem Club zu gehen, der in der Lage ist, Meisterschaften zu gewinnen beziehungsweise die Champions League zu gewinnen.
Ja, der Unterschied zu damals ist, als die Benders kamen oder Subotic aus der Versenkung und wie sie alle hießen, brauche ich jetzt gar nicht aufzuzählen. Die waren halt wirklich, die kamen aus der zweiten Liga. Ne? Das waren jetzt Jungs, die nicht zu Europas Diamanten zählten. Das ist der Unterschied zu jetzt. Ja. Jetzt hat sich Dortmund die 5, 6 Top-Talente Europas gesichert, weil sie mittlerweile natürlich auch als Top-Anlaufstation für so eine Entwicklung stehen. Ne?
Genau.
Und das ist der große Unterschied. Und die Frage ist, also ich erinnere mich, das ist jetzt noch nicht so lange her, unter Thomas Tuchel gab es 2, 3 solcher Spieler, die fast 1:1 wieder aus so einer Kategorie kam. Ich nehme mal jetzt das Beispiel Julian Weigel, ne? Den hat Tuchel geholt, weil er in dem was gesehen hat. Und der hat ja auch eine Zeit lang sehr gut performt. Das war so der Ansatz, ne? Das war ja, da, Weigel galt jetzt auch nicht als der neue, Maradona. Also, ne?
Genau.
Und jetzt holst du aber Haaland, Bellingham und so weiter. Die hätte jeder Club auf der Welt hätte die gerne gehabt. So.
Genau. Und die Spieler entscheiden sich aber für Dortmund, weil sie wissen, da kriegen wir auf jeden Fall Spielpraxis.
Genau.
Das ist, Das ist genau das Marktsegment, was wir im Moment, was wir brauchen für unseren Karriereplan. Das ist, das, da, da ist, da, Dortmund ist im Prinzip ein Karriereschritt.
Aber das kaufst du ja mit ein, nicht, Wolf, oder? Das kaufst du, also das muss ja.
Genau, das kaufst du mit ein. Und dann, also entweder musst du eine andere Bereitschaft wecken in den Jungs, oder du musst sagen, also das können wir uns vielleicht bei einem oder bei zweien leisten, aber wir können es uns eben nicht bei vier oder fünf erlauben, weil ansonsten stehen wir schief.
Ich glaube, die Hoffnung, die Hoffnung der Protagonisten ist die gewesen, oder, also so gut kenne ich Watzke und Zorc zum Beispiel auch, dass die glauben, wenn wir dann mal hier wieder was, einen Titel holen, also einen Pokal oder auch die Meisterschaft oder wir kommen mal wieder ins Champions League Finale, dass dann sowas wächst, auch mit oder wachsen kann mit Haaland, Bellingham und so, dass sie dann eben nicht sagen, ich muss jetzt nochmal irgendwo anders hin, weil ich bin ja hier beim Club, der auch europäisch da um die ganz großen Titel und in Deutschland eine der besten Ligen der Welt um die Titel mitspielen kann. Das ist, glaube ich, und das ist ein Stück weit naiv, glaube ich, die Denke. Ja. Aber ich glaube, dass das der Kern der Wahrheit ist, weil die sind ja auch nicht doof, und was du sagst, das wissen die ja auch, wenn du einen Haaland holst oder einen Bellingham, dann sehen die das eigentlich als Durchlaufstation, deshalb kommen sie ja überhaupt dahin. Aber ich glaube, der Gedanke bei denen ist dann so, wenn wir dann aber hier vielleicht doch mal in einer Saison mehr erreichen als Platz 2 hinter Bayern und als Champions League Achtelfinale und Pokal Halbfinale, nämlich vielleicht mal wieder einen Titel oder sogar zwei holen, dann bleiben die auch.
So. Der Witz an der Nummer ist, sie zeigen es ja in vielen Spielen. Sie zeigen es nur nicht in allen. Ja. Und da kommt dann der Gegner ins Spiel. Und jetzt im Moment ist es nicht der Gegner, sondern es sind die Gegner. Weil Leverkusen in einem ähnlichen Becken fischt und weil Borussia Mönchengladbach in einem ähnlichen Becken fischt, aber eben auch RB Leipzig in einem ähnlichen Becken fischt. Und da ist dann einfach Trainerleistung gefordert. Ja, und deshalb finde ich, wurde Favre einfach zu kritisch gesehen. 100%. Weil bei Favre gab es zwischendurch dann immer mal wieder einen Ausschlag nach unten, wo du dich gefragt hast, wo kam das denn jetzt auf einmal her? Und du siehst dann, wenn ein weniger erfahrener Trainer auf der Brücke steht, erstmal, dann sind es halt 2-3 und dann hast du plötzlich ein ganz anderes Problem.
Oder hast du nur noch einen Ausschlag nach oben, hast du ja aktuell das Gefühl.
Ja, absolut. Ja. Genauso ist es. Ja. Also wenn ich gesehen habe, wie Borussia Dortmund in der zweiten Hälfte in Leipzig gespielt hat, da war ich ja nun live vor Ort, da denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Also das ist ja eine Mannschaft, die dringend um die deutsche Meisterschaft mitspielen muss.
Ja.
Und dann sehe ich aber Auftritte von Borussia Dortmund, die mich mit offenem Mund und voller Fragezeichen zurücklassen.
Ja, aber was meinst du, wie es dann erst recht den Protagonisten geht, ne?
Ja, ne, hundertprozentig. Hundertprozentig.
Die hauen mit dem Kopf vor die Wand. Und ich würde auch sagen, der Letzte, dem man das vorwerfen kann, ist Terzic, weil der ist wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir haben auch darüber gesprochen, der hatte null Profi-Erfahrung, Trainererfahrung. Das ist eine gute Idee, auch da vielleicht ein bisschen naiv, einen so Dortmunder Jungen, bla bla bla. Aber das hat man in Dortmund ja gerne. Und ich glaube, dass man im Zuge dessen auch oft Fehler macht in dieser Denke.
Auch da ist es die Frage, was erwartest du von Edin Terzic? Also was soll er erreichen?
Ja, zumindest Platz 4.
Genau, also soll er unter die ersten 4 kommen oder soll er jetzt nochmal angreifen in Sachen Meisterschaft, was Favre, der seit 100 Jahren im Geschäft ist, nicht geschafft hat?
Ja, richtig. Ja. Ja.
Also wo selbst Tuchel dran gescheitert ist, wo... Keine Ahnung, wer dann noch dran war.
Ja, Klopp. Peter Stöger, und, Bosch.
Ja.
Bosch,
genau.
Ist auch nicht vollblinde.
Also,
das soll
jetzt also als zum ersten Mal alleine auf der Brücke bei einem Bundesliga-Club, was soll der jetzt erreichen? Also was willst du jetzt haben? Das ist, die Mannschaft ist stark genug, um die ersten 4 mitzuspielen. Die Mannschaft ist auch stark genug, um Zweiter zu werden. Erster werden sie nur, wenn der Gegner mitspielt, wenn Bayern mitspielt und wenn alles stimmt. Dann werden sie Erster, wenn im Club alles stimmt. Wenn schon ein Mosaiksteinchen nicht stimmt, reicht's nicht. Oder wird's nicht reichen. So.
Ja.
Super, super spannend, super interessant.
Jetzt haben wir es leider nicht mehr geschafft, Wolf, nochmal über den FC Schalke 04 zu reden. Aber ich glaube, die werden uns...
Wir haben ganz viel Zeit. Nächste Woche ist ja sehr wahrscheinlich dann ein Derby-Spezial.
Derby-Spezial. Wir
wir sprechen aufs Derby zu, dann ist richtig, ne? Mhm. Also das Derby, ja. wo möglicherweise der FC Schalke 04 entweder die Wiederauferstehung erlebt oder aber vielleicht ja endgültig beerdigt wird. Wir werden darüber reden und dann auch noch mal sicherlich über den BVB und die Champions League Woche, die ansteht. Du bist im Einsatz am Wochenende und in der Champions League. Du gehst direkt Volley aus dem Podcast in den Tunnel fast.
Ich gehe aus dem Podcast in den Tunnel, hab Borussia Dortmund gegen Hoffenheim in der Konferenz am Samstag und hab nächste Woche Leipzig gegen Liverpool aus Budapest.
Aus Budapest.
Ja, wenn hab dann Sevilla gegen Dortmund aus Budapest. Ich bin viel in Budapest. Nein, jeweils in der Konferenz und fahr dann zum Derby.
Sehr schön. Dann, aber die spielen in Dortmund, oder?
Nee, die spielen auf Schalke.
Auf Schalke, aber die spielen auch dann auf Schalke. Oder kann das sein, dass das noch nach Warschau
spielen oder in Budapest. Also sie spielen entweder auf Schalke oder in Budapest.
Wolf, bleib gesund. Ich werde mir jetzt erstmal einen Kölsch aufreißen und die Pappnase rausholen. Und bleib gesund da draußen. Bleib
Maske? Was für eine Maske? Alles klar. Schöne Woche. Bis nächste Woche. Sportlich bleiben und tschüss.